Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, warum muss ich eigentlich langsam laufen? Ich will doch gar nicht. Ich will doch nachher im Wettkampf auch schnell laufen. Warum soll ich jetzt hier am Wochenende in der Marathonvorbereitung meine dreieinhalb Stunden so langsam laufen, wie es geht? Was bringt mir das denn? Ja? Und genau sowas erkläre und erzähle ich dir dann halt im Nachgang zu der Diagnostik, welche Trainingseinheiten dann Sinn machen.
In Topform zu kommen, ist der Traum von vielen LäuferInnen. Eine Leistungsdiagnostik kann dabei helfen, herauszufinden, wie wir individuell nachhaltig trainieren können, um unsere Ziele zu erreichen. Was eine Leistungsdiagnostik eigentlich ist und für wen sie sich eignet, beantwortet uns in dieser Achilles Running Podcast Folge Björn Andressen von Laufen macht Spaß. Björn ist zertifizierter Lauftrainer, Leistungsdiagnostiker und selbst begeisterter Sportler. Gemeinsam sind wir in dieser Folge in die Welt der Zahlen rund um die Leistungsdiagnostik eingetaucht. Björn erklärt unter anderem, welche Rolle das gemessene Laktat für die Laufleistung spielt, warum der Wert der individuellen maximalen Herzfrequenz ein entscheidender Marker für eure Pace ist, und wir klären die Frage, wie Leistungsdiagnostiken langfristig das Laufen positiv beeinflussen können. Ich bin Lilly aus der Achilles Running Redaktion und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Björn, schön, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei bist. Wie geht's dir denn?
Ja, hallo Lilly, danke für die Einladung. Mir geht's wunderbar. Ich war heute Morgen schon unterwegs, insofern der Tag kann energiereich starten.
Wunderbar. Warst du denn heute schon laufen oder die Woche?
Ja, ich war diese Woche dreimal laufen, heute Morgen. Bei den Temperaturen und bei den Straßenbedingungen ist das natürlich immer eine Herausforderung, aber ja, was soll man machen, ne? Wenn man halt Läufer ist, dann muss man los.
Ja, sehe ich ganz genauso. Wir haben gerade so eine kleine Challenge am Laufen und deswegen gehe ich diese Woche tatsächlich recht viel laufen und war auch das allererste Mal bei minus 10 Grad.
Oh, streakt ihr?
Nee, streaken nicht. Wir haben so eine Art wie kleines Bullshit-Bingo und da sind so kleine Ziele drin, wie einen Traillauf, mit anderen Leuten laufen gehen, mal einen Treppenlauf zu machen. Und das Ganze dient natürlich auch dazu, so ein bisschen seine Laufziele zu erreichen. Und hast du denn dieses Jahr irgendwelche Ziele, die du gerne umsetzen möchtest im Laufsport?
Mein großes Ziel ist, dieses Jahr wieder fit zu werden. Also ich hatte ein ganz schlimmes zweites Halbjahr im letzten Jahr mit zwei relativ starken Corona-Erkrankungen, inklusive Long-Covid-Syndrome und so weiter und so fort, wo ich wirklich fast drei Monate Flachlage, gar nichts machen konnte. Ich bin halt nicht nur Läufer, ich fahre auch gerne Rad und ich gehe auch gerne schwimmen. Nein, ich mache kein Triathlon, nicht mehr. Ja, ich mache nur alle drei Sportarten sehr gerne. Und wenn man dann so für knapp drei Monate gar nichts mehr machen kann, ist das sehr frustrierend. Und deswegen bin ich auch so froh und glücklich, dass das jetzt so seit, zwei Wochen ungefähr, kann ich wieder loslegen. Dementsprechend sind meine Laufeinheiten im Moment auch noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also ich versuche gerade erst wieder reinzukommen. Bin deswegen umso glücklicher, dass es jetzt wieder funktioniert und mein Ziel ist eigentlich in diesem Jahr wieder fit zu werden und vielleicht den einen oder anderen Wettkampf zu machen. Ich bin angemeldet für den Halbmarathon im Rahmen des Hamburg-Marathons. Mal gucken, ich werde den wahrscheinlich laufen, aber ohne irgendwelche Ziele dabei erreichen zu wollen, sondern einfach nur das zu genießen, wieder an einem Wettkampf teilzunehmen. Ja, und dann gucke ich mal, was das Jahr noch so bringt.
Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich ätzend. Also ich hatte auch Corona, zum Glück nicht so lang, aber konnte dann auch eine ganze Weile nichts machen. Und das ist halt schon super nervig. Und ich bin glaube ich, auch sehr dankbar dafür, jetzt mit dem Laufen wieder anfangen zu können. Mhm. Und drück dir auf jeden Fall auch ganz fest alle Daumen und alle Zehen, die ich habe,
ja,
dass dieses Jahr nicht wieder so ein böser Infekt dazwischen kommt. Ja. Und oder besser gesagt, beim Marathon in Hamburg sehen wir uns ja dann auch, weil ich starte da nämlich auch.
Okay.
Und die Idee, bevor ich da an den Start gehe, war im Vorfeld eine Leistungsdiagnostik zu machen.
Ja.
Und genau dafür haben wir dich heute eingeladen, weil da bist du nämlich Experte drin.
Okay.
Und bevor wir ins Thema einsteigen, stellt sich natürlich die Frage, was ist eine Leistungsdiagnostik eigentlich?
Tja, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Leistungsdiagnostiken. Ich glaube, da, wo wir nachher ausführlicher drüber sprechen wollen, das ist die Laktat-Leistungsdiagnostik in Form eines Laufbahnstufentests. Aber man kann so viele andere Leistungsdiagnostiken für sich selber auch noch durchführen, dass die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt, sei es ein Zehner-Wettkampf, sei es ein Cooper-Test, ja, wo man 12 Minuten einfach wie so ein Irrer so eine Rundlaufbahn langläuft, sei es den LC1000. Ich bin ja Laufcampus-Lauftrainer und ihr hattet den Andreas ja auch schon hier im Podcast. Und der LC1000, das ist ja mehr oder weniger so der Einstieg. Also ein Kilometer so schnell, wie es irgendwie geht. Auch sowas ist eine Leistungsdiagnostik. Oder tatsächlich auch, wenn du den Hamburg-Marathon einfach vollläufst, auch sowas ist eine Leistungsdiagnostik. Eignen sich natürlich nicht wirklich dafür, dass man dann im Anschluss gute Auswertungen hat, sondern die sind eher vergleichbar. Ja? Also wenn ich heute eine LC1000 laufe und in 3 Monaten LC1000 laufe, dann weiß ich, dass ich mich verbessert habe, hoffentlich, ja, wenn ich schneller bin. Ich kann aber noch nicht so viel sagen, wie effektiv ist das Training gewesen. Ne? Ich kann nicht vergleichen, hat sich mein Energiestoffwechsel verbessert, hat sich meine Fettverbrennung verbessert, hat zum Beispiel das Intervalltraining angeschlagen, ja, ist mein Herz stärker geworden, kann ich bei gleicher Belastung schneller laufen, das kann ich nicht so unbedingt anhand dieser unterschiedlichen Arten der Diagnostiken feststellen. Und dafür eignet sich halt wunderbar dieser Laufbahnstufentest und zusätzlich halt die Kontrolle über die Laktatwerte sozusagen. Als Premium-Standard würde ich immer die Spiroergometrie ansehen. Aber sowas können Weltklasse-Athleten machen, Leistungssportler mit Profi-Ambitionen. Ich denke mal so, der engagierte Hobbysportler, da möchte ich jetzt keinen zu nahe treten, ja, aber alles so bis 2,5 Stunden im Marathon würde ich noch nicht als Profi ansehen, sondern eher als die ambitionierten Hobbysportler, wobei das nichts mehr mit Hobby zu tun hat. Dafür reicht halt dieser Laufbahnstufentest als Leistungsdiagnostik. Und gibt halt für mich als Trainer und als Diagnostiker sehr viele Hinweise, wie der Athlet, der jeweilige Athlet oder die Athletin zu dem Zeitpunkt des Testes gerade in Form ist. Also dafür ist das halt sehr, sehr gut geeignet.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und mir stellt sich jetzt die Frage, also von einem 2,5-Stunden-Marathon bin ich wahrscheinlich mein ganzes Leben noch entfernt. Aber ich frage mich natürlich trotzdem, ab welcher Zeit oder vielleicht nicht zwingend ab welcher Zeit, sondern ab wann sich so eine Leistungsdiagnostik lohnt. Also ist das auch was für AnfängerInnen, die jetzt frisch ins Jahr 2024 starten? Oder ab wann empfiehlst du sowas?
Also ich empfehle das für jeden für jeden Trainierenden, mit einem Ziel unterwegs ist. Ja. Also wenn es SportlerInnen gibt, die damit zufrieden sind, dreimal die Woche 40 Minuten zu laufen und einfach fit bleiben wollen, ja, die brauchen das nicht. Ja, die brauchen keine Leistungsdiagnostik, weil die zwar ein Ziel haben, ja, sie wollen fit bleiben, aber dafür brauche ich keine Leistungsdiagnostik. Das schaffe ich auch, wenn ich halt dreimal die Woche 40 Minuten laufe. Die Empfehlung ist tatsächlich für jeden, der strukturiert seine Ziele erreichen möchte. Also für den 5-Kilometer-Wettkampf unter 15 Minuten, ja, oder für den 10-Kilometer-Wettkampf unter einer Stunde 10. Ja, also es gibt ja nicht nur die Spitzensportler, es gibt ja halt auch die, also im Hobbybereich, sondern es gibt halt ja auch die, wie du gerade gesagt hast, die SportlerInnen, die gerade angefangen haben und vielleicht in ich sag mal, in einem halben Jahr einen Zehner laufen wollen und den bestmöglich finishen wollen. Ja, für die Sportler und Sportlerinnen ist das halt auch interessant. Es muss nicht immer der Marathon sein und es muss nicht immer ein Halbmarathon sein, wo sich halt so eine Leistungsdiagnostik für eignet. Es reicht eigentlich, ja, wenn der Läufer, die Läuferin strukturiert ihre Ziele erreichen wollen, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Auch nicht nur einmal, weil das ist ja immer nur ein Zeitpunkt X sozusagen, wo geschaut wird, ja, wie ist der Energiestoffwechsel, wie reagiert das Herz auf die Belastung. Daraus kann ich meine Schlüsse ziehen als Trainer, ja. Und daraus kann ich ein Training strukturieren, das funktioniert. Aber wenn ich dann keine Kontrolle habe als Trainer, oder halt auch für dich in dem Fall als Läuferin, dann weiß ich nicht, ob das Training auch wirklich angeschlagen hat. Ja, ich kann mit einem LC1000, was ich vorhin schon mal sagte, überprüfen, bist du schneller geworden? Ja, das ist schon mal gut. Aber ich kann nicht sehen, hat sich dein Fettstoffwechsel verbessert? Ne? Kriegst du deine Energie aus den Fetten und nicht aus den Kohlenhydraten? Das kann ich in einem LC1000 nicht sehen. Das kann ich aber wohl bei einer Laktatleistungsdiagnostik sehen. Ich kann sehen, die Intervalle, die ich dir zum Beispiel verordnet habe, ja, im Rahmen eines Trainingsplans, haben die angeschlagen? Waren die zielführend? Ja? Hat sich deine Herzkraft verbessert? Ja? Also ist dein Herz stärker geworden durch das Intervalltraining? Ja? Das sehe ich dann durch die Wiederholungsdiagnostik, ob das Training so, wie es strukturiert war, auch zielführend war. Insofern sind das so die Empfehlung zu einer Diagnostik. Also strukturiertes Ziel erreichen und dann nicht nur einmal, sondern in Abstand so von, naja, 3 Monaten einfach eine Wiederholungsdiagnostik machen, um zu schauen, das Training so, wie ich es durchführe, schlägt es an.
Und gibt es dafür ein Mindest- und ein Maximalalter?
Also, ich sag mal so, ich hatte schon einen Kunden in der Diagnostik, der gute Mann war 66. Ja. Der hatte immer noch, auch in dem Alter, ja, Ziele, die er erreichen wollte, und er wollte strukturiert angehen. Ja. Und dann haben wir da eine Diagnostik gemacht. Ja. Ich hatte aber auch schon eine Läuferin, die war gerade Anfang 20. Ja. Da gibt es nach oben und nach unten eigentlich kein Alter. Wichtig ist, gesund sein, fit sein, im Sinne von, ich habe gerade keine Infektion oder ich plag mich gerade nicht mit einem Husten rum oder mit einem Schnupfen oder so. Das ist quasi die einzige Bedingung. Unter 18 würde ich es auch nicht machen. Weil es einfach aus meiner Sicht in dem Alter keinen Sinn macht, ja, also ab 18 und nach oben kein Ende, solange die Kundin oder der Kunde halt ja fit ist, gesund ist und sich das zutraut. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich würde das nur bei Läuferinnen und Läufern machen, die gerade in ihrer Höchstform sind. Das hilft auch nicht wirklich, ne? Also am besten ist es tatsächlich, wenn man so eine Diagnostik macht, wenn man gerade anfangen will, strukturiert zu arbeiten und nicht schon quasi am Ende ist, um dann zu gucken, weil das ist dann nicht so aussagekräftig, als wenn ich zum Beispiel gerade erst am Anfang meines Trainings stehe.
Also ist der beste Zeitpunkt für den Start, sobald ich mir ein Ziel gesetzt habe und wissen möchte, wie ich das am besten und ich glaube, was ich ganz stark rausgehört habe, ja auch nachhaltig erreichen möchte. Also es gibt ja bestimmt mehrere Methoden, dann bei dem angepeilten Lauf auch die Zeit zu erreichen. Da ist halt nur die Frage, ob ich den Körper dabei unterstütze oder ob ich ihn eher kaputt mache. So wie ich das verstanden habe, ist eine Leistungsdiagnostik dafür da, zu schauen, hey, was hat mein Körper für ein Potenzial? Wo stehe ich gerade und wie kann ich das bestmöglich erreichen?
Genau. Also Potenziale kann man dadurch ansatzweise erkennen. Also für so ein Potenzial ist tatsächlich aus meiner Sicht ein LC1000 hilfreicher, um Zielzeiten sozusagen anzupeilen. Das kann ich in der Leistungsdiagnostik bedingt durchführen. Es geht aber tatsächlich eher darum, festzustellen, wie gewinnst du deine Energie? Ja, wenn du anfängst zu laufen, sind es eher Kohlenhydrate, sind es eher Fette, die du verbrennst? Ja, also woher kommst du deine Energie? Und wie intensiv kannst du dich belasten? Ja, also im Sinne der maximalen Herzfrequenz als Ausgang quasi für eine Trainingssteuerung.
Okay, das habe ich verstanden. Zum Glück habe ich dann nochmal nachgefragt. Und jetzt haben wir das Szenario, dass wir beide ja bald einen Test machen, beziehungsweise komme ich zu dir und es findet meine erste Leistungsdiagnostik statt. Und für alle anderen, die jetzt auch Lust bekommen haben, herauszufinden, wie sieht's bei mir gerade eigentlich aus, wie bereite ich mich auf den Termin vor? Muss ich mich eigentlich vorbereiten?
Ja, also du musst dich vorbereiten, weil die Vorbereitung Einfluss haben kann auf die Diagnostik an sich. Also in der Regel ist es so, dass du so 1 bis 2 Wochen vor dem Termin von mir ein Merkblatt bekommst mit den entsprechenden Hinweisen, was zu tun ist. Unter anderem bedeutet das, dass du gut hydriert zu dem Test kommst, also ausreichend Flüssigkeit versorgt, dass du die 48 Stunden vor dem Test kein intensives Lauftraining gemacht hast, dass du ausgeruht den Test starten kannst, dass du vielleicht auch nicht mit einem Rad zu einer Diagnostik fährst, ja, um dich vorher schon aufzuwärmen, weil das alles beeinflusst das Ergebnis. Wenn du das bei der Wiederholungsdiagnostik alles genau so wiederholen kannst, dann ist es nicht schlimm, ja, weil dann sind die Voraussetzungen die gleichen, aber das würde ich jetzt einfach mal bezweifeln, dass man das genau so machen kann. Insofern, wie gesagt, 2 Tage vorher keine intensive Einheit, ja, auch wenn man vielleicht gerade in irgendeiner Challenge ist oder sowas, dann, so wie du das gerade sagtest, dann muss man einen Weg finden, die so zu gestalten, dass eben die 48 Stunden davor eben vielleicht kein intensives Training stattfindet.
Ja. Ergibt auf jeden Fall Sinn, dass ich dann wohlgestärkt quasi meinen Laufbandtest antreten kann. Wie ist es? Wie läuft denn das ab? Also komme ich an und stelle mich sofort aufs Laufband und dann geht's los? Oder brauchen wir noch irgendwelche anderen Parameter, bevor wir anfangen können?
Ja, tatsächlich ganz viel. Also wir sprechen vor der eigentlichen Diagnostik einen Fragebogen durch, den du, bevor es losgeht, einmal ausfüllst. Da sind Fragen drauf wie: wie häufig in der Woche trainierst du? Was ist deine längste Einheit? Trainierst du strukturiert? Also verfolgst du einen Plan? Gibt's also einen Trainer, der dir Trainingspläne schreibt? Hast du besondere Lieblingsstrecken? Läufst du eher gerne langsam, eher schnell? Bist du gesund? Ja, das ist eigentlich die wichtigste Frage. Weil wenn du zu mir kommst und vielleicht einen kleinen Schnüff hast und denkst so, ach komm, das machen wir trotzdem. Nein, machen wir nicht. Sobald ich den Eindruck habe, dass du in dem Moment nicht zu 100% fit bist, würde ich die Diagnostik nicht durchführen, um einfach Risiken aus dem Weg zu gehen, dich nachhaltig einzuschränken in deinem Training. Ja. Das möchte ich nicht. Das wäre auch unverantwortlich. Also insofern ist das die wichtigste Frage. Dann gibt es halt noch weitere Gesundheitsfragen. In dem Sinne, ob es irgendwelche Medikamente gibt, die regelmäßig genommen werden, ob es andere lauftechnische Einschränkungen gibt, um halt das, was ich dann an Werten vor der Diagnostik und während und nach der Diagnostik von dir bekomme, entsprechend auch einwerten zu können. Ja, es hilft mir nicht, wenn ich keinen Eindruck von dir als Probandin da in dem Moment habe, dich loslaufen lasse, dich dann wieder wegschicke und irgendwie 2 Tage später dir eine E-Mail schreibe, hier, das sind deine maximale Herzfrequenz, da ist keinem geholfen. Insofern ist das der wichtigste Part aus meiner Sicht. Ja, natürlich, ohne das Laufband und ohne das Laufen kriege ich keine Werte. Aber so dieses Kennenlernen von dir im Vorwege ist für mich viel, viel wichtiger als nachher der Test an sich, weil ohne das kann ich die Daten, die ich dann von dir aufnehme, ja überhaupt nicht einwerten und auch überhaupt keine Auswertung dann am Ende durchführen.
Ja, ich bin auf jeden Fall schon neugierig, was man mit den ganzen Werten dann machen kann. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Ja. Aber vorher möchte ich gerne wissen, wie es dann weitergeht. Also wir haben jetzt alle Parameter rund um die Diagnostik aufgenommen, die wir brauchen. Mhm. Und was passiert dann?
Genau. Dann lasse ich dich aufs Laufband steigen, dich einmal mit dem Gerät an sich vertraut machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du es gewohnt bist, auf dem Laufband zu laufen. Die meisten Läufer gehen gern raus und laufen draußen und kennen so ein Laufband auch gar nicht. Insofern ist das erstmal so der erste Moment, sich mit dem Laufband nochmal vertraut zu machen. Ich glaube, jeder hat das irgendwie schon mal gemacht, aber halt nicht regelmäßig. Und dann ist es an der Zeit, dass du quasi nur noch auf Anfrage meinerseits redest, weil selbst reden beeinflusst im gewissen Maße die Herzfrequenz. Und das wollen wir nicht. Ja, wir wollen wirklich pure Werte haben. Deswegen ist dann quasi ab dem Moment, wo du auf dem Laufband stehst, das Reden ja, verboten. Das hört sich so böse an, ja, aber im positiven Sinne. Ja, und dann nehme ich den ersten Laktatwert. Also es gibt einen kleinen Stich ins Ohr, wo ich dann halt schaue, erstmal der Blutfluss ausreichend. Ja? Deswegen ist es halt so wichtig, gut hydriert zum Test zu kommen. Wenn das nicht der Fall ist, ist das Blut halt nicht flüssig genug, um das mal medizinisch unkorrekt auszudrücken. Kriege ich es halt schwerer raus. Und das kann dann halt sehr gut passieren, dass du am Ende des Tests ein blaues Ohr hast, ja, weil ich da halt so viel drauf rumdrücken muss, um das Blut rauszubekommen. Also je mehr du vorher getrunken hast, umso besser ist das. Also ich nehme den Ruhelaktatwert, um einen Ausgangspunkt zu haben. Ja, und dann geht der Test mehr oder weniger mit einer Startgeschwindigkeit los, die wir im Vorwege festlegen. Als Orientierungsgröße nehme ich so deine 10 Kilometer Zeit. Ja. Also wenn du, ich sag mal, die 10 Kilometer unter 50 Minuten läufst, ja, dann starten wir mit einer anderen Geschwindigkeit, als wenn du für die 10 Kilometer eine Stunde 10 brauchst. Ja. Um den Test an sich dann halt auch für jeden sinnvoll zu gestalten. Weil es hilft ja nicht, ja, wenn ich jemanden habe, der es schafft, die 10 Kilometer in einer Stunde 10 zu laufen. Übrigens finde ich eine super Zeit. Ja, ich höre immer so häufig, oh, ich brauche aber über eine Stunde. Ja, ist doch Schnuppe. Ja, also besser, als wenn du es nicht laufen würdest. So, ja? Also für so eine Läuferin oder so einen Läufer hilft es halt nicht, wenn ich mit 8 oder 9 Stundenkilometer starte, weil dann sind die nach der zweiten Stufe fertig. Ja. Das hilft halt nicht und ich brauche eine Entwicklung, deswegen wird das entsprechend angepasst. Ja, und dann läufst du 2 Minuten. Dann frage ich dich nach einer Minute, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Da gibt es eine Skala, da sagst du mir eine Zahl zwischen 10 und 20, um halt so ein Belastungsempfinden von dir zu erhalten. Und nach den 2 Minuten steigst du dann einmal ab von dem Laufband. Also das Laufband läuft weiter und du springst quasi auf den Rand. Hört sich schwerer an, als es im Endeffekt ist. Dann nehme ich wieder die oder führe die Laktatmessung durch. Du springst wieder auf und die nächste Stufe startet. Auch da die Steigerung von Stufe zu Stufe ist immer unterschiedlich. Auch da ist die 10 Kilometer Zeit ausschlaggebend, ob ich zum Beispiel 1,5 Stunden Kilometer steiger oder vielleicht nur 1 oder 1,2 Stundenkilometer steiger. Zwischendrin immer nach ungefähr einer Minute 45 notiere ich auch deinen Belastungspuls in der Sekunde, wo das dann halt anfällt. Ja, und so geht der Test dann so lange, wie du als Chef auf dem Laufband das für angemessen hältst. Weil ich sagte das ja eben, die meisten Läufer sind es nicht gewohnt, auf dem Laufband zu laufen. Da kann es in der letzten Stufe dann schon echt brenzlig werden, weil es dann wirklich schnell ist. Ja? Und wenn man dann das Laufband laufen nicht gewohnt ist, dann kann es auch sehr gut sein, dass du den Test abbrichst aufgrund eines Unwohlseins und nicht, weil du schon am Ende deiner Belastungsfähigkeit bist. Ja? Das ist in dem Moment aber auch nicht mehr schlimm, weil ich quasi mehr oder weniger dann schon alle Werte habe, die ich brauche, um das einzuschätzen. Dann ist der Test vorbei. Also in der Regel dauert das so 5, 6, manchmal dauert es 7 Stufen, dann ist der Test dann vorbei. Also wie gesagt, das ist am Ende auch überhaupt kein Problem. Dann vielleicht nicht die letzte Stufe bis zur letzten Sekunde auszureizen. Wie gesagt, ich habe, wenn wir 5, 6 Stufen durch haben, habe ich gute Vergleichswerte, kann die dann im Nachgang gut auswerten. Und ob dann die maximale Herzfrequenz, ich sage jetzt einfach mal 190 ist oder 189, das macht in der Trainingssteuerung keinen großen Unterschied. Schlimmer wäre es ja, wenn man einen Unterschied von 5 oder 6 Schlägen hätte. Aber das ist dann nicht mehr so entscheidend, ne, ob es 189 oder 190 sind.
Ja, dann lass uns doch gleich mal zu den Werten kommen.
Ja.
Wertet man das direkt danach aus, während man noch schwitzend neben diesem Laufband steht, oder findet das dann später statt?
Nein, also ich werte das sofort aus, lass dich aber nicht schwitzend da stehen, sondern schick dich dann gern zum Duschen und zum Umziehen, sodass ich dann quasi die Zeit habe, in der du dich wieder fit machst sozusagen, ja, wieder im Alltag ankommst, ja, dich ein bisschen erholt hast. In der Zeit werte ich dann aus. Und wenn du dann fertig bist mit deinem Duschen, wieder anziehen, wieder zum Laufband kommen, dann machen wir auch sofort das Auswertungsgespräch, weil aus meiner Sicht das wenig hilfreich ist, dir im Nachgang einfach nur deine Werte zuzurufen, ohne über das zu sprechen, was ich da ausgewertet habe. Weil für mich als Trainer ist es halt extrem wichtig, dass du verstehst, warum es wichtig ist, bestimmte Trainingseinheiten zu trainieren. Ja, oder wir bei Laufcampus nennen das halt die Trainingsintelligenz. Es hilft mir nicht, wenn ich dir als Trainer einen Trainingsplan gebe, du den läufst, aber gar nicht weißt, warum du zum Beispiel ein Intervalltraining machen musst oder warum du am Wochenende immer schön lang und langsam laufen sollst. Ja, wenn du das nicht weißt, dann, du machst es vielleicht, aber du erkennst den Sinn nicht dahinter. Und das macht es halt für dich dann auch schwieriger zu verstehen. Ja, warum muss ich eigentlich langsam laufen? Ich will doch gar nicht. Ich will doch nachher im Wettkampf auch schnell laufen. Warum soll ich jetzt hier am Wochenende in der Marathonvorbereitung meine 3, 3,5 Stunden so langsam laufen, wie es geht? Was bringt mir das denn? Ja. Und genau sowas erkläre und erzähle ich dir dann halt im Nachgang zu der Diagnostik, welche Trainingseinheiten dann Sinn machen. Immer natürlich aufs Ziel angepasst. Bei dir würde ich dann natürlich viel über den Marathon sprechen und über die Trainingsvorbereitung für den Marathon. Wenn ich aber andere Läufer oder Läuferinnen bei mir habe, die nur einen Zehner laufen wollen, ja, dann ist es auf die Zehnerzeit dann natürlich angepasst oder auf die Wettkampfvorbereitung für einen Zehner angepasst. Ja, aber das gibt es dann sofort. Im Nachgang kriegst du auch alles nochmal schriftlich, ja, damit du dich dann auch nochmal dran erinnerst, ja, was war das nochmal, worum ging es da nochmal? Aber im ersten Moment sprechen wir das dann tatsächlich nochmal durch. Und das ist auch der Part, der am längsten dauert.
Und das ist, glaube ich, auch enorm wichtig, weil wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, als ich mit dem Laufen angefangen habe, dann natürlich ganz mit der Devise, viel hilft viel. Mhm. Und nur wenn ich schnell laufe, werde ich auch schneller. Mittlerweile habe ich sehr viel dazugelernt und mag die langen Einheiten und schätze die auch sehr. Das ist eigentlich das in meiner Laufwoche, wo ich mich immer am meisten darauf freue. Mhm. Aber gerade deine Antwort hat ja nochmal gezeigt, dass es auch für die AnfängerInnen unter euch, die hier gerade zuhören, halt einfach echt sinnvoll sein kann, mal auf einem Laufband eine Leistungsdiagnostik zu machen, weil man dann einfach viel besser versteht, wann ich wie wo laufe und sich dann halt auch wirklich daran hält. Und dann passiert nicht so schnell dieses, ach komm, ja, so ein bisschen schneller kann ich schon.
Ja, genau.
Weil das ja dann also, gar nicht mehr das Trainingsziel erfüllt, ne?
Genau. Also ich werde auch tatsächlich häufig gefragt, wozu brauche ich einen Lauftrainer? Ja, Laufen ist das Einfachste auf der Welt. Ich ziehe Schuhe an und gehe raus, ne? Ja, und dann ist meine Antwort eben genau dafür brauchst du einen Lauftrainer, um dir klar zu machen, was passiert eigentlich, wenn du bestimmte Einheiten läufst, ja, was ist das Ziel dabei und wie kannst du am besten deine Ziele erreichen? Ja, das geht halt nicht, wenn man ein bisschen Internetrecherche betreibt und sich dann irgendwie einfach einen Trainingsplan runterläuft. Ja, ich möchte jetzt mal einen Marathon ich bleib mal bei den 2:30 laufen. Kann man machen, ja. Ist nur vielleicht nicht das Potenzial, was man hat. Ja, und wenn man dann auf dem Marathon 2:30 trainiert, aber vielleicht nur in der Lage wäre, ich sag mal, damit es auch realistisch bleibt, 3:30 zu laufen, ja, oder 4 Stunden zu laufen, oder lass uns lieber bei den 4 Stunden bleiben, das ist ja so die magische Grenze, dann hilft es dir halt als Läuferin nicht, wenn du einen 2:30 Trainingsplan verfolgst, das Potenzial gar nicht hat, dann machst du dich kaputt, ja, und das ist halt ja. So, ja, hilft halt nicht.
Ja, im Internet stößt man ja auf so einige Sachen. Und unter anderem gibt es ja da auch die Faustformel für die maximale Herzfrequenz. Und genau deswegen habe ich dir ja auch geschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass das bei mir überhaupt nicht hinhaut. Ja. Und das ist ja dann ein Wert, der bei der Leistungsdiagnostik, die wir gemeinsam machen, rauskommt. Und lass uns doch einfach mal bei dem Wert anfangen. Was sagt uns diese maximale Herzfrequenz, die dann erreicht wird? Und ganz wichtig, oder was heißt ganz wichtig, das ist eher falsch, aber mich würde noch besonders interessieren, wie viele Leute von denen, die bei dir vorbeikommen, bei denen diese Faustformel da passt?
Ja, also maximale Herzfrequenz ist tatsächlich mit mein Lieblingsthema. Weil diese Faustformel so extrem irreführend sein kann. Ne? Also es gibt keine zitierbaren Statistiken so, ja, aber ich sag mal, 1 von 5, ja, erreicht das. Ja. Bei 4 von 5 Läufern, ich war immer da relativ gut, also 80% der Läufer, passt das halt einfach nicht. Ne? Also wenn man mal auf mich guckt, ich habe einen Maximalpuls tatsächlich von 189. Das heißt, ich müsste 31 Jahre alt sein, glaube ich. Ne? 220 minus 31 sind 189. Ne? Dann bin ich aber nicht. Ja, sieht man mir vielleicht an. Ich bin halt ein bisschen älter. So. Es gibt tatsächlich Probanden, die ich schon hatte oder Kunden oder Läuferinnen und Läufer. Ich glaube, das Höchste, was ich gemessen habe, war 205. Ja, und der war nicht 15. Ja. Und das Niedrigste, was ich mal gemessen habe als maximale Herzfrequenz, das waren tatsächlich 169. Da sieht man halt einfach schon mal die Bandbreite. Und wozu ist das wichtig? Ja, als grundsätzlich als Ausgangspunkt für eine vernünftige Trainingssteuerung. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Trainingsbereiche, in denen man unterwegs sein kann. Die alten Bezeichnungen, ja, hört man immer wieder, GR1, GR2, Entwicklungsbereich und Wettkampfbereich. Die mag ich nicht. Ja, ich finde die Bereiche, die wir im Laufcampus haben, viel besser. Also den SSL, LDL, MDL, ZDL, ja, und die Wettkampftempi. Was das alles heißt, ja, das sprengt, glaube ich, jetzt gerade den Rahmen, aber Breiten, ja, die Trainingsbreiten sind dann halt wesentlich kleiner und ich kann gezielter Wettkampfreize oder Trainingsreize setzen. Also wenn ich das mal vergleiche, ich sag dir als Läuferin hier, du musst einmal in der Woche oder lauf zweimal in der Woche GA1. Das ist unterschiedliche Literaturen sagen das unterschiedlich, aber in der Regel so 70-80% der maximalen Herzfrequenz ist der Bereich GA1, also Grundlagenausdauer 1. Was macht jeder Läufer ganz automatisch, hast du eben auch schon gesagt, auch so ein bisschen schneller könnte ich ja, läuft also zweimal die Woche am Ende der Spanne GA1. Das hilft mir als Trainer aber nicht weiter, weil ich dann zweimal den gleichen Reiz setze und das will ich nicht. Ich möchte ja unterschiedliche Reize setzen, damit der Körper Anpassungsreize bekommt. Ja, wenn ich immer das Gleiche laufe, immer das Gleiche trainiere, das geht am Anfang, aber irgendwann ist der Körper dann nicht mehr mit einem Reiz ausgesetzt und muss sich nicht anpassen, kann ich besser werden. Das heißt, ich will ja unterschiedliche Reize setzen. Sag dir also, geh einmal in der Woche ein LDL machen, langsamer Dauerlauf. Das ist eine Bandbreite 71-75% der maximalen Herzfrequenz. Dann läuft der, oder wenn ich dir das sage, läufst du bei 75%. Ja, und bei der zweiten Trainingseinheit sage ich hier, mach einen MDL, ja, also einen mittleren Dauerlauf. Der ist von 76-80%. Dann läufst du an den 80%. Du hast zwei unterschiedliche Reize, die gesetzt werden von der Intensität. Und so kann ich zum Beispiel im Ausdauerbereich sehr, sehr gut steuern. Ja. Wenn ich sage, zweimal GA1, wie gesagt, zweimal der gleiche Reiz, sage ich einmal LDL, sage ich einmal MDL, hast du zwei unterschiedliche Reize schon in der Woche. Genau, also Ausgangspunkt für eine vernünftige Trainingssteuerung ist die maximale Herzfrequenz. Übrigens nicht trainierbar. Du kannst deine maximale Herzfrequenz nicht trainieren. Es sei denn, so wie bei mir im Moment das tatsächlich der Fall ist, über einen langen Zeitraum nicht möglich gewesen, Sport zu treiben. Wenn ich jetzt einen Maximaltest mache, ist meine maximale Herzfrequenz nicht 189, sondern vielleicht 184 oder sowas. Ja. Dann könnte ich jetzt halt durch das Training, was ich wieder starte, wieder an die 189 rankommen. Aber ich kann nicht über diese 189 rüberkommen. Das funktioniert durch Training nicht. Insofern ist dieser Wert fix. Was ich aber trainieren kann, das ist dann der Erholungspuls oder der Ruhepuls. Ja? Also das, was man misst, bevor man aufsteht. Ja? Das kann ich trainieren. Und für mich als Trainer ist es wichtig, diese Spanne von Ruhepuls zu Maximalpuls zu maximieren, um dich als Kunden quasi in die Lage zu versetzen, wirklich in einer bestimmten Belastungsreserve belasten zu können. Ja? Also es hilft mir ja nicht, wenn dein Ruhepuls 80 ist, ja? Und dein Maximalpuls 170, dann habe ich 90 Schläge Belastungsreserve. Ja? Dann kann ich also in diesen 90 Schlägen dein Training strukturieren. Und das ist echt schwer, ja? weil man relativ fix in den nächsten Bereich reinkommen kann. Aber mein Ziel ist dann halt, wenn wir bei der 169 bleiben, diese 80 runterzubekommen, ja, die vielleicht auf im ersten Schritt auf 70, auf 60 und dann vielleicht irgendwo in die Mitte der 50 zu bekommen, um halt diese Belastungsreserve zu erhöhen, um dann tatsächlich dich gezielter trainieren zu können. Ja, das ist so der Sinn und Zweck hinter der maximalen Herzfrequenz.
Du hast ja jetzt auch öfter schon mal Laktat erwähnt und ja, dass du das über mein Blut am Ohr wahrscheinlich, weil ja, das die beste Stelle ist, währenddessen das da rauszuholen, ermittelst. Und was hat es denn mit dem Laktat auf sich? Warum ist es denn für uns so wichtig?
Ja, auch da erreiche ich tatsächlich in meinen Auswertungsgesprächen immer den größten Lerneffekt und Aha-Effekt. Weil viele der Läuferinnen und Läufer, die dann bei mir sind und die Diagnostik gemacht haben, dann sagen, ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ich habe gegoogelt, was ist Laktat. Und dann werden mir Fachwörter um die Ohren gehauen, was es dann halt ist, ne? Also Salz der Milchsäure und so weiter und so fort. Das ist für mich als Trainer und für dich als Läuferin aber überhaupt eigentlich irrelevant. Ja, was ist Laktat überhaupt? Sondern wichtiger ist zu wissen, wann entsteht Laktat. Laktat entsteht nämlich in dem Moment, wenn Energie aus Kohlenhydraten gewonnen wird. Also je höher der Laktat wird, umso höher deine Energiegewinnung aus Kohlenhydraten. So mal ganz pauschal formuliert. Das heißt, auch ein Ruhelaktatwert, wo du also nicht intensiv belastet wird, ist nicht null, sondern der liegt zwischen 0,7, 1,3, 1,4. Das sind so die Werte, die da rauskommen. Also es sind Millimol, ja, die da gemessen werden. Das ist so ein Ruhelaktatwert. Also du gewinnst immer Energie aus Kohlenhydraten. Das ist so. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Mysterien, dass gesagt wird, ja, erst ab einer halben Stunde wird die Energie zum Beispiel aus Fetten gewonnen oder aus Kohlenhydraten wird es nur gewonnen, wenn du dich intensiv belastest. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Ja. Du gewinnst immer Energie aus beiden Energieformen, aus Fetten und aus Kohlenhydraten. Und dieser Laktatwert zeigt mir halt an, welche Energiequelle quasi du gerade anzapfst. Ja. Bist du im Fettstoffwechsel unterwegs, also in der Energiegewinnung aus deinen Fetten, oder bist du dabei, Energie aus deinen Kohlenhydraten zu gewinnen? So, und das ist für mich dann in der Auswertung halt wichtig zu sehen, wie gut ist deine Energiebereitstellung und wie, vor allen Dingen, kann ich sie verbessern? Ja, also wie kann ich dich trainieren, damit deine Laktattoleranz steigt, du also besser deine Energien oder deine Energie aus dem Fettstoffwechsel ziehen kannst, als aus den Kohlenhydraten. Weil Kohlenhydrate haben das Problem, die sind halt nur limitiert speicherbar. Ne? Ja, so 800 Gramm ungefähr kannst du in deiner Muskulatur und in deiner Leber speichern. Das reicht für eine Belastung von über einen dicken Daumen 1,5 Stunden. Und wir kennen den Weltrekord, ja, über Marathon, ja, der ist nicht bei 1,5 Stunden. Das heißt, du musst noch irgendwo Energie herholen. Selbst so ein Kipchoge braucht noch Energie aus anderen Quellen, ja, auch wenn er Marathon läuft, ja, der läuft 2 Stunden und ein bisschen, ja, der braucht Energie aus anderen Quellen. Da reichen die Kohlenhydrate einfach nicht aus. Deswegen ist es für dich als Läuferin extrem wichtig, deinen Energiestoffwechsel zu trainieren und deine Fettverbrennung zu trainieren, um diese Fettreserven halt anzapfen zu können, so möchte ich das mal sagen. Ja, also das Problem bei den Fetten ist ja nun mal, dass man die unbegrenzt speichern kann. Ja, liefern dann halt auch unbegrenzt Energie, wenn man das so sagen darf. Ne? Also die Laktatwerte zeigen mir also, welche Energiequelle du anzapfst. Ja. Irgendwann setzt der Fettstoffwechsel aus, das geht dann nicht mehr. Ja, also der Fettstoffwechsel oder die Energiegewinnung aus den Fetten braucht halt einfach Sauerstoff. Wenn der nicht mehr da ist, also wenn du im anaeroben Bereich unterwegs bist, also in Richtung Maximalbelastung, dann verwendest du quasi nur noch Kohlenhydrate als Energiequelle und dann geht der Wert natürlich auch nach oben. Aber alles unter der aerob-anaeroben Schwelle, hast du halt noch ausreichend Sauerstoff in deinem Blutkreislauf, sodass dann halt auch die Energiegewinnung aus den Fetten funktionieren kann und funktionieren muss. Ja? Gerade wenn man Marathon läuft, muss man das halt trainieren. Und dann ist der Laktatwert halt auch relativ lange relativ ähnlich. Am besten ist es, wenn es am Anfang, also nach dem Ruhelaktatwert absinkt, ja, dann sehe ich, okay, jetzt sind, also das ist eine super Ausdauerfähigkeit dann, ja, wenn es am Anfang absinkt und dann erst in späteren Belastungsstadien wieder steigt. In der Regel ist das nicht der Fall, zumindest nicht bei den Läuferinnen und Läufern, die zu mir kommen. weil das einfach, ja, die Art des Trainings nicht geliebt wird. Und du hast es vorhin schon gesagt, ja, der lange, langsame Lauf hilft da halt einfach extrem weiter. So, und das ist halt so wichtig über den Wert des Laktates, das zu wissen. Ne? Also man kann, also ich bin kein Biochemiker, ne? Also ich könnte das meinen Läufern und Läuferinnen auch viel intensiver und viel nerdiger erklären. Das hilft aber keinem weiter, ja. Weil was hilft dir das Wissen, was Laktat ist, wie das chemisch entsteht, ja, auch das kann man alles lernen und wissen. Das hilft dir aber als Läuferin nicht weiter, wenn du nicht weißt, was ist eigentlich der Schluss, den der Trainer daraus zieht. Ja. Und das ist halt die Einschätzung des Energiestoffwechsels. Also woher bekommst du deine Energie?
Da haben wir ja jetzt schon zwei Werte besprochen und die scheinen ja auch sehr wichtig zu sein.
Ja.
Was bekommen wir denn noch raus?
Also ich sehe deine Belastungsherzfrequenz. Das nehme ich auch in jeder Stufe auf. Und da kann ich halt Rückschlüsse drauf ziehen, wie gut belastbar, ja, wir sagen immer, wie stark. Ja, auch der Herzmuskel ist ja auch ein Muskel, ja, Herzmuskel, wie stark dein Herz ist. Da kann ich halt Rückschlüsse draus ziehen, wenn es halt gleich am Anfang eine sehr hohe Herzfrequenz im Vergleich zur maximalen Herzfrequenz ist, dann kann ich da halt sehen, okay, da müssen wir dran arbeiten. Wenn das aber kontinuierlich steigert und immer dem Belastungsempfinden quasi entspricht, dann kann ich halt auch da Rückschlüsse ziehen, ist die Läuferin, also bist du gut trainiert, was das angeht. Also machst du zum Beispiel viele Intervalle, ja. Also da kann ich sehr gut dran sehen, ob die Läuferin oder der Läufer viel Intervalltraining macht. Ja. Ein starkes Herz bedeutet viel Intervalltraining. Ja. Das ist wie bei einem normalen Bizeps-Training. Ja. Ich denke immer an das Hanteltraining, ja. Ich nehme die Hand hoch zur Schulter, ja, der Bizeps spannt sich an, ja, der Muskel muss arbeiten und ich nehme die Hantel wieder runter, der Bizeps entspannt sich, ja, hat seine Ruhephase und durch die ständige Wiederholung kriegt er halt den Trainingsreiz und es wird größer. Und genauso ist es halt beim Intervalltraining, ja, ich setze eine hohe Belastung, der Herzmuskel muss viel arbeiten, also der Puls geht hoch, ja, die Herzfrequenz geht hoch. Ich nehme die Belastung wieder raus, lass den Läufer, die Läuferin eine Minute, zwei oder drei oder vier Minuten gehen und setze den nächsten Reiz. Ja, also auch das ist genau das Gleiche und das kann ich über die Herzfrequenz sehen, die ich dann während der Belastung nehme. Ja, wie steigt das? Am besten ist es natürlich erst bei der Wiederholungsdiagnostik, weil dann ist gerade dieser Wert noch aussagekräftiger, weil ich dann Vergleichswerte habe. Aber so in der ersten Diagnostik kann man da auch schon gute Rückschlüsse draus ziehen. Na, immer im Vergleich zur maximalen Herzfrequenz. Ja, wo ist der erste, wo ist der letzte Wert und wie steigert sich das?
Okay. Wie du vorhin erwähnt hast, gehöre ich auch zu den bösen Leuten, die mal schnell was gegoogelt haben. Aber schnell war es nicht. Also wir haben uns schon wirklich auseinandergesetzt, bevor wir hier das Skript angefertigt haben. Und dabei ist mir, so wie wir am Anfang gesprochen haben, auch sind mir, wie wir am Anfang gesprochen haben, auch verschiedene Arten der Leistungsdiagnostik untergekommen. Mhm. Und die größte Frage, die sich mir stellt, beziehungsweise was ich auch gesehen habe, dass es viele AnbieterInnen gibt, die auch einen Ergometerstufentest für LäuferInnen anbieten, also auf dem Rad. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie sinnvoll ist es denn als Läuferin, einen Ergometerstufentest zu machen?
Ja, die Frage ist, was ist das Ziel? Ne? Ist das Ziel, da wirklich eine maximale Herzfrequenz rauszubekommen? Ja, kannst du als Läuferin quasi vergessen, ja, weil auf dem Ergometer, auf dem Fahrrad-Simulator sozusagen, du nie deine Herzfrequenz erreichen kannst, die du beim Laufen erreichst. Das hat unter anderem mit der Art der Bewegung zu tun. Beim Rad sitzt du und bewegst quasi deine Beine. Du hast keine Stoßbelastung, du hast gar nichts. Das heißt, das Herz muss niemals so intensiv schlagen, wie das beim Laufen der Fall wäre. Das heißt, du würdest eine andere maximale Herzfrequenz bekommen. Ja, man sagt so, es sind so ungefähr 10 Schläge weniger, die du auf dem Ergometer bekommst. Ergometer-Stufentests macht Sinn für Fahrradfahrer. Ja? Das macht aber keinen Sinn aus meiner Sicht für Läufer, wenn es wirklich das Ziel ist, die maximale Herzfrequenz herauszubekommen und dann entsprechend eine strukturierte Trainingsplanung anzuschließen. Wenn es medizinische Gründe sind, sage ich mal, warum ich so einen Ergometer-Stufentest mache, ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an Belastungs-EKG, dann ist das ja ein anderes Ziel. Ja, dann ist das genau richtig, absolut sinnvoll, gar keine Frage. Ja, aber wenn du aus einem Ergometer-Stufentest läuferische Leistung ableiten lassen möchtest, funktioniert das halt einfach nicht, weil du dann durch die falsche maximale Herzfrequenz einfach falsche Trainingsbereiche hast, falsche Trainingsreize setzt und dich am Ende dann nicht verbesserst. Und du fragst dich, wieso, ich habe doch hier extra so eine Leistungsdiagnostik gemacht, ich habe doch hier meine Trainingswerte, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Und das wirst du auch beim Laufen merken, wenn du dann in diesem LDL-Bereich bist, ne, also 71-75% der maximalen Herzfrequenz, würde ich jetzt erstmal grundsätzlich bezweifeln, dass nicht gut ausdauertrainierte Menschen das überhaupt machen können. Ja, also das wäre bei uns im Laufcampus die SSL, also der SSL-Bereich, ja, der Super-Sauerstoff-Lauf. Da bist du also in der maximalen Herzfrequenz unter 70%. Und das kannst du halt einfach nicht, wenn du nicht schon gut ausdauertrainiert bist. Und den gleichen Effekt hättest du dann natürlich, wenn du über einen dicken Daumen, ja, 10 Schläge weniger hohen maximalen Herzfrequenz ausgehst, dann fragst du dich auch, soll ich jetzt hier gehen oder was ist jetzt das Ziel? Ne? Also insofern würde ich immer von abraten, wenn das Ziel ist, läuferisch sich zu verbessern. Ja. Es gibt Ziele, da macht das Sinn, absolut, ja, gar keine Frage. Wenn es medizinische Gründe gibt, wenn es um den Bereich geht, ist das sogar noch besser als das Laufband, ja, weil die körperliche Belastung, ja, durch diese Stoßbelastung auch beim Laufen halt geringer ist, ja. Aber nicht, wenn du das Ziel hast, strukturiert dein Training angehen zu wollen mit einer maximalen Herzfrequenz. Das ist als wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst, so dieser typische Ausspruch.
Okay, also ich habe auf jeden Fall schon viel dazugelernt. Und zwar, dass das Wichtigste ist, dass ich ein Ziel habe, dass ich gern strukturiert arbeiten möchte und dass ich anhand meines Ziels dann auch die Art und Weise des Tests auswähle. Ja. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, was ist dein Tipp für die erste Leistungsdiagnostik? Welche Fehler sollte ich am besten vermeiden?
Naja, Fehler vor der Diagnostik, also es gibt eher Fehler, die man im Training vermeiden sollten, aber vor der Diagnostik gilt es halt einfach, sich so an den Plan zu halten, was ich vorhin sagte. Ne? Also diese Vorbereitung ist halt unglaublich wichtig. Keine intensive Trainingseinheit, 48 Stunden vorher, genug trinken, nicht mit dem Rad kommen, entspannt sein, nicht zu viel vor allen Dingen zu erwarten. Ja, das ist kein Wettkampf. Ja, du trittst da nicht gegen irgendjemand anderen an. Du trittst quasi nur gegen dich an. Das heißt, die Werte, die du da bekommst, das sind deine Werte. Ja, und die kannst du auch nicht mit anderen vergleichen. Ja, weil genauso wie mit der maximalen Herzfrequenz, da ist auch kein Wettkampf, ja, zu sagen, hier, oh, guck mal, ich habe eine maximale Herzfrequenz von 200 und du hast nur von 170, ich bin viel besser. Nee, darum geht's nicht. Ja. Guck mal, ich habe hier mein maximaler Laktatwert ist bei 9 und deiner nur bei 7. Ja, auch sowas kann individuell möglich sein. Ja. Also insofern nicht zu viel zu erwarten von sich selber. Ja, sondern einfach das mit Freude anzugehen, mit Spaß an der Sache, die Diagnostik durchzuführen, weil alles andere wäre nur kontraproduktiv. Ja, also natürlich jeder, der das erste Mal macht, der wird nervös sein, wenn er das erste Mal auf dem Laufband steht und dann die erste Stufe startet. Das ist auch vollkommen okay, das ist vollkommen normal. Das gibt sich, wie mit allen Sachen. Ja, wenn man erstmal mit dabei ist, dann ist die Nervosität auch weg. Also insofern, einfach sich auf das Abenteuer einlassen, nicht zu viel von sich zu erwarten, nicht mit anderen vergleichen, und sich halt entsprechend auch gut vorbereiten. Ja.
Also Leute, einfach mal machen. Ihr könnt eigentlich nur als Gewinnerin aus der ganzen Sache rausgehen. Ja. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für das tolle Gespräch. Ich durfte super viel dazulernen und ich bin mir ganz sicher, dass sich unsere HörerInnen auch einiges mitnehmen konnten. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch motivierter für unseren gemeinsamen Termin und wenn unsere HörerInnen auch gern Teil deiner Arbeit als Trainer und Leistungsdiagnostiker werden wollen, wo können sie dich denn im Netz finden?
Ja, Laufen macht Spaß ist mein Motto und so heißt auch meine Internetseite, also www.laufenmachtspaß.com. Immer mit einem Bindestrich dazwischen. Da bin ich aktiv.
Dann danke nochmal für deine Zeit und danke an euch da draußen fürs Zuhören bis zum Schluss. Und wenn ihr unseren Podcast supporten wollt, dann abonniert ihn doch gern und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund und keep on running.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.